SWR 2 Forum.
Sich laufend verändern. Die neue Wanderlust. Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Wir Deutschen sind auf Wanderschaft. 60% bevölkern regelmäßig und am liebsten zu zweit möglichst gut beschilderte Wege. Mit Funktionskleidung und Wanderkarte ziehen wir hinaus in die Natur, in der nahen Heimat oder in fernen Urlaubsregionen. Galt das Wandern früher als spießiges Brauchtum, ist es heute eine akzeptierte Möglichkeit zu entschleunigen, die Sinne zu aktivieren und Stress abzubauen. Hiking und Trekking sind Outdoor-Events, aber Wandern ist mehr. Es ist Meditation, Naturerleben, Kulturgenuss und Tradition deutscher Dichter und Denker. Über die neue, alte Wanderlust diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Ich begrüße dazu Maike Mooshammer. Sie hat über ihre 600-Kilometer-Tour das Buch Als Frau allein über die Alpen geschrieben und sie ist zertifizierte Gesundheitswanderführerin. Frau Mooshammer, wir sind im Januar. Ist Wandern im Winter genauso schön und gesund wie im Sommer?
Na klar, und ich finde, gerade in den etwas unwirtlichen Jahreszeiten, da ist das ein ganz anderes Erleben, viel eindrücklicher und unbedingt ein Ganzjahressport, unbedingt.
Bei Matsch, Regen, Schnee, Eis, das schreckt Sie nicht ab?
Überhaupt gar nicht. Man muss natürlich gucken, wenn es jetzt Eisglätte draußen ist und man vielleicht ein bisschen unsicher auf den Beinen ist, sollte man vielleicht einen anderen Tag wählen. Aber generell ein bisschen Nieselregen oder mal Schneeregen oder optimalerweise einen schönen Schneetag, finde ich toll. Gerade wenn es ein bisschen grau und ungemütlich ist.
Jochen Becker gehört zum Vorstand des Vereins Deutsches Wanderinstitut in Marburg. Es konzipiert Wanderwege und vergibt an besonders gelungene Routen den Titel Premium-Wanderweg. Herr Becker, was zeichnet einen schönen Winterwanderweg aus?
Wenn das Wetter mitspielt und wir blauen Himmel haben und wir haben dann eine abwechslungsreiche Landschaft und ich kann auf Schnee laufen, wird ja immer seltener in unseren Mittelgebirgen, dann ist das was ganz Besonderes. Und natürlich muss man schauen, dass man unheimlich viele Erlebnisse hintereinander schaltet. So ein Solitärbaum, der Schnee beladen ist und dann wieder so eine Sonnenpassage. Also das ist ein toller Winterwanderweg.
Über die Dramaturgie eines guten Wanderweges werden wir noch sprechen, das werden wir vertiefen. Zunächst die kurze Nachfrage, ist denn Winterwandern im Kommen?
Wandern ist ein Ganzjahresvergnügen. Ich sag mal bewusst nicht Sport, weil bei sehr vielen der sportliche Aspekt in den Hintergrund tritt, sondern es ist Genuss und Vergnügen das ganze Jahr. Und wenn wir Schneelandschaften haben, dann ist es natürlich auch eine Besonderheit.
Ulrich Grober ist Umwelt- und Kulturjournalist. In seinem Buch Vom Wandern – Neue Wege zu einer alten Kunst beschreibt er Wandern als Selbsterfahrung. Und besonders die Wanderung jenseits der ausgeklügelten Wanderleitsysteme sei der Königsweg des Wanderns. Herr Grober, wandern Sie auch im Winter bei Schnee und Matsch einfach mal drauf los, abseits der Wege?
Ja, ich habe mir vor ein paar Jahren Schneeschuhe gekauft und habe da einige Touren mittlerweile hinter mir. Und da kann ich das, was Frau Mooshammer und Herr Becker sagten, nur bestätigen. Ja, es ist eine exquisite Form des Wanderns. Du stapfst im Neuschnee durch den Winterwald. Du hast die Bäume mit den weißen Hauben um dich herum, die Felsbrocken, die ebenfalls eingeschneit sind. Ja, das verfremdet, verzaubert die Landschaft. Und wenn dann die Sonnenstrahlen dazukommen an einem Abhang, da gehst du praktisch durch ein diamantenes Feld. Das ist ein ästhetischer Hochgenuss. Und dann kommt die Stille dazu. Ja, im Gegensatz zum Sommerwald, ne, wo Vögel singen, wo Insekten summen, das ist natürlich auch was Wunderbares. Aber diese abgrundtiefe Stille, die kann man nur im Winter erleben.
Die Frage ist natürlich auch, ob man es sich traut, einfach mal so loszuwandern und auch vom Weg abzuweichen. Das geht vielleicht mit Schneeschuhen bei Schnee im Wald oder über ein angenehmes Gelände noch einigermaßen gut. Mein Eindruck ist aber, gerade die Tourismusbranche möchte, dass die Gäste auf bestimmten Wegen laufen. Sie möchte ihre Gäste gezielt steuern. Herr Becker, und solche Wege anzulegen, das ist doch eine Aufgabe des Wanderinstitutes.
Nicht des Wanderinstitutes direkt, sondern von verschiedenen Firmen, die so etwas anbieten, unter anderem die Projektpartner Wandern, die Mitglied im Deutschen Wanderinstitut sind. Und dazu muss man natürlich wissen, was Wanderer mögen, was sie brauchen und wovon sie lieber Abstand halten.
Und was mögen Wanderer? Wovon halten sie am liebsten Abstand?
Also am liebsten Abstand halten sie von Zivilisation. Sie möchten eine schöne Landschaft genießen. Viel Natur, eine offene Landschaft, große Räume, eine weite Sicht, ein sanftes Relief und weicher Boden, klar geschwungene Konturen, naturnahe Gewässer, natürliche Stille, Herr Grober hat schon angesprochen, frische Luft, das sind so Charakteristiken für einen tollen Weg.
Kann man Glückserfahrung steuern? Wir haben vorhin schon kurz die Dramaturgie des Weges angesprochen. Man kann bestimmte Dinge einkalkulieren, wenn man einen Weg anlegt, dass er abwechslungsreich ist, nicht zu viel auf Asphalt geht, nicht zu lange durch Wald. Aber um diese Glücksmomente in der freien Natur zu erleben, braucht es ja auch das Individuum. Kann man das kalkulieren?
Ja, man kann es kalkulieren, weil wir wissen, dass die meisten Wanderer ähnlich denken und empfinden. Und von daher kann man natürlich eine Choreografie schaffen, die das berücksichtigt bei einem schönen Wanderweg. Wobei, wenn ich sage die meisten, dann geht es bei meinem Thema immer um das touristische Wandern und nicht um das individuelle. Das kann hier und da nochmal anders aussehen. Wir wissen beispielsweise, dass knapp 90% aller befragten Wanderer sagen, dass für sie unheimlich wichtig eine perfekte Wegweisung und Markierung ist. Und ich persönlich bin zum Wandern gekommen aus reiner Neugierde und meine Frau hat immer geschimpft, wenn ich dann irgendwann mitten im Wald gewesen bin, abseits der Wege, weil mich interessiert hat, was ist denn da für eine Spur oder für ein Pfad, wo führt denn das hin? Ich denke, für die allermeisten braucht es eine klare Wegführung. Das lässt sich auch touristisch vermarkten und hilft fast 90% aller Wanderern.
Was ist die Ursache für den Wanderboom, von dem seit einiger Zeit gesprochen wird?
Eine Ursache ist natürlich der insbesondere von Dr. Rainer Brämer auch initiierte Imagewechsel des Wanderns. Das zweite ist, glaube ich, sehr stark unsere Lebens- und Arbeitswelt vor und hinter Glas, die uns einfach hinauszieht wieder, ich sag jetzt mal, in unsere ursprüngliche Landschaft, die wir entwicklungs-evolutionspsychologisch mal als unsere Landschaft kennen und schätzen gelernt haben.
Aber Herr Becker, da möchte ich mal einhaken und ein kleines Fragezeichen auch mal setzen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, ne? Das Wandern wird empfunden als ein Kontrastprogramm zu dem reglementierten und durchgeplanten Abläufen des Alltags. Und ich bin mit Ihnen auch vollkommen einig im Ziel. Ne? Es kommt auch mir darauf an, möglichst viele Menschen auf die Wege zu locken, weil das gut ist für Leib, Seele und Geist. Aber gerade weil dieser Gedanke der Kontrasterfahrung, ja, der Differenzerfahrung so wichtig ist, erinnere ich auch an die Impulse für das neue Wandern, die von Außenseitern kamen, zu der Zeit, als Ihr Kollege Brämer, wunderbar natürlich seine Leistung, diese neuen Wanderwege konzipiert hat. Wesentliche Impulse kamen von Freaks. Ich erinnere an Harpe Kerkeling, der aufgrund seiner Stresserfahrung im beruflichen Alltag, Burnout-Syndrom und so weiter, einfach gesagt hat, ich bin dann mal weg. Oder Reinhold Messner, der von der vertikalen Ebene des Bergsteigens zum Wandern rund um Südtirol, quer durch die Antarktis und so weiter aufgebrochen ist. Oder an Beuys, der einen riesen Poster von sich hat machen lassen, in der Vorwärtsbewegung, im Wandern, ja, mit seiner Anglerweste und Jeans, ne, und drunter geschrieben hat, die Revolution sind wir. Das war eine Suchbewegung. Und in dieser Suchbewegung.
Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Nein,
ne?
Aber da ging es um Freiheit, Autonomie und Autarkie. Ja? Und diese Impulse nicht zuschütten. Das finde ich wichtig.
Frau Mooshammer, sind Sie ein Freak? Sie sind alleine über die Alpen gelaufen, nach der Definition jetzt von Herrn Grober, eine Einzelwanderin, die wirklich viele Tage lang wandert, 22.000 Höhenmeter zu bewältigen hat, ganz bewusst gesagt hat, ich gehe alleine.
Ich bin kein Freak, ganz sicher nicht. Ich bin wirklich eigentlich der Normalo-Wanderer und ich musste eben schon so ein bisschen schmunzeln, als die Diskussion war, ich glaube, die so wie Harpe Kerkeling oder Reinhold Messner, das sind so Ausnahmemenschen. Aber ich glaube nicht, dass die den Otto-Normalverbraucher-Wanderer abbilden. Nein, ich bin kein
Freak. Gibt es den überhaupt noch?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, das ist die große Mehrheit sogar. Das sind doch die, die einfach mal, was ich am Wochenende sagen, so, jetzt gehe ich raus und laufe eine Runde. Ohne jetzt vielleicht auch gleich eine Alpenüberquerung zu machen oder auf irgendwelche Berge zu steigen. Oder ich bin auf die Idee, alleine zu wandern, das ist jetzt eigentlich aus dem Zufall entstanden, weil wirklich in dem Jahr, ich hatte noch Urlaub, kein anderer hatte Urlaub, also bin ich mal alleine losgelaufen und habe mal gedacht, jo, ich guck mal, wie das so ist, komme ich damit zurecht, so die Entscheidung auch alleine zu treffen. Und klar, man trifft immer andere Leute, aber teilweise auch wirklich über lange Stunden am Tag mit sich alleine zu sein, nicht zu reden. Dann ist es erst gekommen, dass ich so nach 1-2 Tagen gemerkt habe, das ist voll mein Ding, das ist prima, das ist toll. Ich meine, im normalen Alltag müssen wir doch ständig kommunizieren. Oder sagen wir mal, ich muss ständig kommunizieren, im Büro, zu Hause. Ich bin selten wirklich allein. Und ich habe das so genossen, einfach mal rauszugehen, mit den Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes, am Boden, geerdet, zu laufen und dann einfach mal ja alles auf mich wirken zu lassen, nicht zu reden, nichts abzusprechen. Und ich glaube, das würde ganz vielen Menschen gut tun. Insofern, nein, ich empfinde mich überhaupt nicht als Freak.
Aber Otto, Normalverbraucher-Wanderin sind Sie trotzdem nicht, wenn man sich die Studien anschaut über Wandertypen. Ich glaube, korrigieren Sie mich oder ergänzen Sie bitte. Der Hauptwandertyp im Moment ist doch der Gelegenheits- und Genusswanderer, der gerne zu zweit unterwegs ist. Und zwar jetzt nicht jedes Wochenende, sondern vielleicht 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich meine, im Normalleben arbeite ich ganz normal, da kann ich auch nicht jeden Tag über die Alpen laufen oder mal eben 6 Wochen weg sein oder so. Das wäre natürlich toll. Ja, wenn ich das könnte, würde ich sofort, aber es ist ja nicht der Fall. Also ich arbeite ganz normal und habe auch einen Mann zu Hause und Familie. Also jetzt kann ich mir meine Freizeit auch nicht immer so einteilen, wie ich möchte. Und selbstverständlich schnappen auch mein Mann und ich zusammen die Wanderschuhe und laufen am Wochenende und dann sind's, ich sage jetzt bewusst auch nur in Anführungsstrichen, mal 10, 12, vielleicht mal 15, 20 Kilometer. Also es ist ja leider nicht immer so, dass jeden Tag eine Alpenüberquerung ansteht, auch wenn es schön wäre.
Also ich glaube, so ein bisschen Freak ist die Maike Mooshammer schon. Wir kennen uns seit einigen Jahren. Das ist nicht die, selbst wenn sie sich so empfindet, wenn man die Zahlen mal vergleicht, dann hatten wir im Jahr 2010 nach der Wanderstudie etwa 15% der Menschen, die regelmäßig gewandert sind. Im Jahr 2014 nur noch 11%. Diejenigen, die relativ regelmäßig gelegentlich wanderten, waren 23%. Das ist gleich geblieben. Und diejenigen, die eher selten wandern, die haben von 18% auf 35% massiv zugenommen. Im Verhältnis zu den Nichtwanderern. Und das, glaube ich, ist dieser neue Trend, den Sie, Frau Striegel, eben auch schon angesprochen haben. Genusswandern, kürzere Touren, meist kleinere Rundtouren, angefangen bei 6 Kilometer bis vielleicht 16 Kilometer, alleine, in der Regel zu zweit, häufig in einer kleinen Gruppe mit 4, 5 Personen. Und relativ selten in einer großen Wandergruppe.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, wir hatten das Thema ja gerade eben auch von wegen, stapfe ich jetzt irgendwie alleine, neugierig, ohne irgendwelche Markierungen durch den Wald oder über die Felder oder suche ich mir halt einen Wanderweg raus. Ich bin voll ein Befürworter von diesen konzipierten Wanderwegen. Muss ich mich jetzt ja mal outen, weil bei mir zu Hause, da Vordertaunus oder so, gut. Da kenne ich schöne Ecken, da kenne ich schöne Stellen. Das ist so mein Heimrevier. Gehe ich auch nur, sagen wir mal, 20, 25 Kilometer aus meinem Heimradius raus, freue ich mich immer, wenn ich da irgendwie einen konzipierten Wanderweg habe, wo ich genau weiß, der leitet mich an den und den schönen Stellen vorbei. Ich habe vielleicht eine Einkehr dabei. Also das genieße ich total. Ich finde das schön, wenn ich mich darauf einstellen kann.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ihre normale Art zu wandern, ja, in Anführungszeichen normal. Und ich weiß auch, diese Infrastruktur von neuen Wanderwegen, die ja seit dem Jahr 2000 ungefähr, ne, ganz Deutschland sozusagen erschlossen haben für das Wandern, das weiß ich zu schätzen, ne. Aber mein Anliegen ist, sich nicht abhängig zu machen von diesen linearen Strukturen, ja, sagen wir von einem Wanderzeichen zum nächsten und immer Ausschau halten, sondern sich auch die Freiheit zu nehmen, abzuweichen, dem Sog eines Seitenweges zu folgen. Also um ein Beispiel zu nennen, ich habe eine Wanderung im Rothaargebirge gemacht. Ja. Da gibt es einen wunderbaren Weitwanderweg, den Rothaarsteig. Den habe ich sozusagen als Grundstruktur genommen. Aber meine Liebe in der Landschaft galt den Bächen und den Quellen, die dort so unheimlich reich sprudeln. Ja. Sauerland ist ein Wasserschloss. Und ich bin dann immer wieder abgewichen von dieser Struktur des markierten Wanderweges. Die Bäche aufwärts, ja, bis zur Quelle und habe da wirklich wunderbare Momente der Ruhe und des Einsseins mit der Natur genossen.
Verknüpft sich da das Bedürfnis nach Naturerleben und Entschleunigung mit unserem Bedürfnis nach Sicherheit?
Ich denke, das kann man eindeutig so sagen. Ja. Viele Menschen brauchen diese Sicherheit, zumal sie ja auch keine ausgewiesenen Wanderer sind. Das zeigen ja die Zahlen. Es sind Leute, die gelegentlich losgehen und sie haben nicht unbedingt eine Wanderkarte dabei. Noch sind sie sonst wie vorbereitet. Sie haben nur gehört, das ist ein schöner Weg, den will ich jetzt laufen und dann will ich auch sicher wieder ankommen. Das, was Herr Grober beschreibt, das ist ja auch ein ganz spannendes Wandern. Das kenne ich von mir persönlich auch, dass ich auch mal abweiche und mir so meinen eigenen Weg neugierig suche und dann auch sehr zufrieden irgendwo ankomme. Aber für den Tourismus ist es natürlich wichtig, eine große Gruppe bedienen zu können mit den Wünschen und Bedürfnissen, die diese große Gruppe hat. Und da gehört Sicherheit ganz entscheidend dazu.
Ich glaube einfach, die Menschen sind super unterschiedlich und es ist doch eigentlich schön, dass da ein so breit gefächertes Angebot jetzt speziell auch bei uns in Deutschland da ist, dass im Prinzip jeder ja nach seiner eigenen Gusto glücklich werden kann. Und ich habe eben während der Diskussion so gedacht, warum strome ich nicht so gern hier bei uns querfeldein? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich ein eher sehr organisierter Typ bin, so von meiner persönlichen Einstellung. Und ich auch gerne so nach dem Motto, ich laufe den Plan ab. Das klingt jetzt ein bisschen spießig, aber ich glaube, das ist schon so. Also ich gehe dann auch gerne den Weg, wenn ich weiß, oh, das sind 13 Kilometer und ich gehe die Runde. Mir fällt es dann auch schwer, zum Beispiel da irgendwie von abzuweichen. Aber so tick ich. Und die Menschen ticken halt unterschiedlich. Andere stromern halt lieber quer durchs Gehölz. Und insofern ist es doch eigentlich prima, dass es so ein breit gefächertes Wanderangebot überhaupt bei uns gibt.
Frau Moser, um da mal einzuhaken. Also was mich wirklich fasziniert hat an dem, was ich von Ihnen gelesen habe, Sie wandern mit leichtem Gepäck. Auch über die langen Strecken, auch über die bei der Alpenüberquerung. Ja. Und da haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit. Was ist Ihre Obergrenze? Haben Sie da sowas?
Ja, also ich bemühe mich immer mit Wasser 8 Kilo maximal. Ja, gut. Also wirklich. Ja. Man muss dazu sagen, die ersten Mehrtagestouren, auch jetzt gerade im Alpenraum, puh, also da hatte ich auch deutlich mehr mit bestimmt so 12, 14. Und dann leinet man. Also man liest ja immer zu Hause, gab die ganzen Foren und Packlisten und dann denkt man, ja, klar, aber das muss jetzt unbedingt noch mit. Das macht man dann in dem ersten Urlaub und in dem zweiten Urlaub sind schon mal 2 Kilo weniger. Und insofern will ich nur sagen, ich habe mich da auch runtergeschraubt kilomäßig, aber es ist tatsächlich so, mehr als 5, 6 Kilo plus dann halt Getränke brauche ich nicht mehr. Und ich behaupte mal, es braucht keiner.
Ja, genau. Da sind wir vollkommen d'accord, vollkommen einer Meinung. Es gibt einen schönen Song von der Band Silbermond. Es reißt sich besser, mit leichtem Gepäck.
Genau. Ne? Genau. Und ich finde, das ist auch eins, was ich am meisten, wenn man mich mal fragt, oh, was war das Schönste an so einer Fernwanderung? Dieses Reduzierte. Ja. Ja, das ist wirklich so. Das muss man mal erlebt haben. Das ist eine Art von Befreiung. Unglaublich. Das ist wirklich so schön, gerade wenn man eben nicht den Kleiderschrank aufmachen kann und nur, was siehst du heute an und so. Die Frage stellt sich gar nicht. Ja. Das gibt einem wirklich so eine Freiheit, kann man wirklich so sagen.
Genau, das hat mit Freiheit zu tun. Ne? Und ich habe mir wirklich als Prinzip eigentlich von Anfang an gesetzt, die Lust am Gehen nicht von den Strapazen des Tragens kaputt machen zu lassen. Ja. Und schon beim Rucksack packen, Da stellt sich eine wirklich zentrale Frage, nicht nur die den Erfolg in der Wanderung beeinflusst, sondern die, glaube ich, von einem ganz großen, sogar gesellschaftlichen Interesse ist und von einer sogar politischen Bedeutung ist. Was brauchst du wirklich? Mhm. Das wird immer stärker, glaube ich, zu einer Frage der gesamten Lebensführung. Und das kann man beim Wandern wunderbar einüben und lernen. Der Verzicht öffnet Räume für ein Erleben von Natur und Kosmos, das man mit einem riesenschweren Rucksack gar nicht erleben kann.
Da sind wir bei der Frage natürlich auch, wie wollen wir leben, wie wollen wir in Zukunft leben, wie gehen wir gesamtgesellschaftlich mit Ressourcen um? Die ganze Welt muss sich diese Fragen stellen. Und es stellt sich jetzt ganz konkret hier die Frage, ist Wandern eigentlich wirklich sanfter Tourismus?
Also zumindest würde ich mal sagen, Wandern ist zwar sportlich, man muss es aber nicht unbedingt als Sport begreifen. Ich würde eher sagen, Wandern ist Lebensstil.
Ja. Wandern ist auf jeden Fall auch eine sehr sanfte Art von Sport, wenn man es denn überhaupt unter dem Sportcharakter sieht, ja, ohne jetzt großen Leistungsdruck. Also da läuft kein Ergometer irgendwo mit irgendwelchen Zahlen vor einem wie im Fitnessstudio oder es geht nicht um Sieg oder Niederlage wie vielleicht beim Ballsport. Ich finde, das ist einfach ein, wenn man das Wandern unter dem sportlichen Aspekt betrachtet, echt sanft ohne Leistungsdruck, oder?
Und wenn man
eigentlich ja auch von jedem ohne irgendwelche Vorkenntnisse ja auch zu praktizieren.
Aber wenn man es unter Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet, dann ist es doch manchmal leicht grotesk. Man fährt eine Stunde mit dem Auto irgendwo hin, um dann 2-3 Stunden zu wandern.
Ja, es gibt ja Alternativen. Einmal völlig richtig, ich wage die Prognose. Wandern wird ein Element nachhaltiger Lebensstile sein, egal wie die im Einzelnen aussehen werden. Wandern wird dazu gehören. Der ökologische Fußabdruck, um dieses Wort einmal zu verwenden, ist natürlich niedrig. Vorausgesetzt, man unternimmt nicht eine Riesenflugreise, um eine Wanderdestination anzusteuern und dann vielleicht eine Woche irgendwo in einer exotischen Gegend wandern zu gehen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. Ich weiß, ich lebe im Ruhrgebiet. Ich kann am Freitag, wenn ich meinen Computer runterfahre, zum Bahnhof gehe, in 2-3 Stunden bin ich in Pforzheim zum Beispiel und habe dann noch im Sommer 6 Stunden Tageszeit und das entsprechende Licht, um die erste Etappe vom Schwarzwald Westweg oder Mittelweg oder was auch immer zu laufen. Und das reicht mir.
Also jetzt für die Rundwanderwege, aber jetzt, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an so einen Fernwanderweg. Da bietet sich sowieso, sag ich jetzt mal, die Anreise mit der Bahn oder so an, weil man kommt ja eh ganz woanders unter Umständen an und dann musste man zurück zum Auto und so. Und ganz ehrlich, so mit dem Auto anzureisen, boah, das geht gar nicht, weil dann der Urlaub fängt doch schon vorher an. Wenn man sich in die Bahn setzt mit seinem Rucksack und dann freut man sich und dann kann man auch abschalten und bei den Rundwanderwegen ist es natürlich was anderes.
Ja, bei den Rundwanderwegen wollen die allermeisten mit dem Pkw anreisen, aber für Fernwanderwege ist es sowieso vernünftig, mit dem ÖPNV zu kommen.
Die neue Wanderlust ist Thema in diesem SWR2-Forum mit dem Titel Sich laufend verändern. Frau Mooshammer, sind Sie eine andere, seit Sie den E5 gelaufen sind? 600 Kilometer, 22.000 Höhenmeter?
Nö, ich bin nicht direkt eine andere geworden, aber mit Sicherheit nimmt man von so einer Wanderung immer was mit. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich bin gern organisiert und laufe auch gern meinen Plan ab. Das ist halt so mein, so bin ich halt. Das lernt man ganz schnell auf so einer langen Wanderung, dass sich das nicht realisieren lässt. Und dass ich auch mit einem Stück Gelassenheit da einfach auch drauf reagieren musste, aufgrund von, ich sag jetzt mal Wetterkapriolen oder so, dass ich umplanen musste, dass vielleicht irgendwelche Wege nicht begehbar waren. Also so genau kann man das nicht planen, wie ich es vielleicht gerne hätte. Und musste ich schon ein Stück weit Gelassenheit lernen, was ich auch gut in meinen Alltag wirklich mit rübergenommen habe. Ja, also das ist ein Punkt. Und das andere ist halt, dadurch, dass ich alleine war, dieses Alleine-Entscheidung-Treffen, habe ich immer gedacht, fällt mir nicht besonders schwer. Ich glaube auch, ich bin ein Typ, der das gut kann. Und trotzdem ist es noch was anderes, wenn man das dann auch wirklich konsequent jeden Tag in Kleinigkeiten praktiziert und ja letztendlich auch dann die Entscheidung tragen muss. Da kannst du ja keinen anderen dann die Schuld in die Schuhe schieben, wenn das dann nicht so klappt. Also man muss es dann auch irgendwie tragen. Und ja, wenn man dann hinterher erlebt, dass das alles gut war, dass man das konnte, das gibt einem richtig Bärenkräfte. Also mir, ich bin da mit unheimlich viel Stärke, Selbstvertrauen, ganz, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ist schon so, in mir ruhend nach Hause gefahren. Ist wirklich.
Und das hat sich auch fortgesetzt.
Genau, dann. Und das habe ich auch in den Alltag mitgenommen. Davon profitiere ich letztendlich jetzt immer noch. Ist so.
Sie sind ja alleine gewandert, sind aber natürlich doch vielen anderen Wanderern begegnet. Wenn man in Ihrem Buch blättert, stellt man fest, es sind doch sehr häufig Wanderer aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, Österreich. Ist Wandern im Prinzip dann doch eine deutsche Leidenschaft?
Nee, ganz im Gegenteil. Also gerade auf den Fernwanderstrecken und auch auf dem E5 jetzt ist mir zum Beispiel ein Australier begegnet. Der war dann irgendwann abends mit in der Übernachtung und sagte so, ja, also von wegen, die Alpen wären in Australien total populär. Und auch dieses Fernwandern. Also der ist extra aus Australien jetzt hier hergeflogen und lief auch den E5.
Aber
das
es gibt
hat mich
doch,
total gewundert.
Aber es gibt doch dieses Klischee, Franzosen gehen ins Museum, Holländer machen Camping, die Italiener, die schreiten
telefonieren,
lieber, ja, telefonieren, genau. Gestikulieren, die Griechen, die bleiben gleich ganz zu Hause, sitzen auf ihren Stühlen und die Deutschen wandern. Was ist da nun dran? Ist es ein Klischee oder ist es doch irgendwie ein Markenzeichen?
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, also jetzt rein vom Fernwanderweg gesehen, die Leute, die ich da als Wanderer kennengelernt habe, die ticken tatsächlich alle irgendwie ähnlich. Ich glaube, die Art von Mensch, sag ich jetzt mal, oder die Motivation, so einen Weg zu gehen, das ist länderübergreifend. So diese kleinen Feinheiten, die wir eben ja auch so ein bisschen schmunzelnd aufgezählt haben, ja klar, die trifft man da, aber die fallen da irgendwie nicht so ins Gewicht. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen laut telefonierenden Italiener, der ist mir nicht begegnet, ja, oder naja, ich hoffe, ich war auch nicht die spießige Deutsche da auf dem Weg. Also, und ich glaube, das ist ja auch das, was der Herr Grober vorhin gesagt hat, alle, die da sind, reisen irgendwie mit dem kleinen oder mehr oder weniger kleinen Gepäck. Da guckt keiner, oh, sie hat eine tolle Bluse an oder der hat schicke Schuhe oder so. Irgendwie verwischen sich da auch die Grenzen. Ja. Es sind halt alles nur Wanderer und es ist völlig egal, welche Nationalität die haben oder welche Sprache die sprechen. Ganz spannend. Also da ist dann ja auch gerne mal so, gerade jetzt, wenn es dann Richtung italienische Grenze geht, da ist ja ein Sprachgemisch auf der Hütte. Das ist
also,
schön.
Ich finde auch, das ist wichtig, der Punkt, den Sie gerade gemacht haben, Frau Moshammer. Das Potenzial des Wanderns ist nicht zuletzt, ne, es ist zugänglich für alle. Jung, alt, männlich, weiblich, arm, reich, gebildet, bildungsfern. Alle Leute haben von Hause aus oder von ihrer Veranlagung her eine Neigung und eine Fähigkeit zum Wandern. Ja? Und die müssen wir ansprechen, ne? Die müssen wir attraktiv machen, diese Möglichkeiten. Und dann wird das Wandern, glaube ich, tatsächlich zum Element unserer Kultur wieder. Und dann möchte ich noch eine Lanze für das Alleinwandern brechen, obwohl ich natürlich auch mit Kindern schon gewandert bin, mit meiner Frau in kleinen Gruppen. Ja. Aber das Wandern alleine ist was Besonderes. Und zwar deswegen, weil da dieses Pendeln zwischen der Wahrnehmung der Außenwelt und der Wahrnehmung der Innenwelt am allerklarsten und am allerungestörtesten stattfindet. Dann setzt das Tagträumen ein. Das ist eine enorm wichtige Fähigkeit, das ist eine enorm wichtige Quelle der Kreativität und die ist beim Wandern am leichtesten anzuzapfen.
Herr Becker, die Tourismusindustrie, mag die diesen romantisch gesinnten, nach Glück strebenden Einzelwanderer?
Sie mag den romantischen Wanderer. Sie weiß aber auch aus der Wanderforschung, dass die allerwenigsten ganz alleine gehen. Also die Lanze darf dafür durchaus gebrochen werden, aber die allermeisten sind zu zweit, zu dritt, zu fünft unterwegs, also in der kleinen Gruppe im Freundeskreis. Und die allermeisten sind auch unterwegs auf Rundwanderwegen. Nur etwa 15-18% nehmen sich Streckenwanderwege vor. Für die Tourismusindustrie bedeutet das natürlich, sich auf die Gäste einzustellen, die, ich sag mal, zu 80% dann Rundwanderwege in einer kleinen Gruppe gehen wollen und die wenig wanderaffin sind, sondern den Genussaspekt stärker im Vordergrund haben. Wir waren eben bei den Klischees. Also ich bin ja auch sehr oft im Alpenraum unterwegs, auf Fernwanderwegen unterwegs gewesen, sehr viel in Hotels und mit kleinen und größeren Gruppen, auch von Hütte zu Hütte. Da muss ich Frau Mooshammer recht geben, wenn ich auf einem Fernwanderweg oder auch Herrn Grober, wenn ich auf dem Fernwanderweg bin, die Leute sind ähnlich. Wenn ich Hotelwanderungen, wenn die angeboten werden, da gibt es schon deutliche Unterschiede. Häufig ist dann die italienische Großfamilie wandernd ganz anders unterwegs wie sportlich ambitionierte Schweizer, Österreicher oder Deutsche. Also da gibt es schon Unterschiede. Beides ist aber schön, so eine palabernde Großfamilie zu treffen und herzlich aufgenommen zu sein, das hat auch was. Also insofern würde ich es gar nicht einengen wollen, sondern sagen, diese Bandbreite, die ist wichtig und der Tourismus, wenn er Geld verdienen will mit dem Thema Wandern, muss ich natürlich auf eine Hauptzielgruppe einstellen.
Ist es nicht doch so, dass wir Deutschen eine besonders innige und lange Beziehung zum Wandern haben, wenn wir mal in die Kulturgeschichte zurückgehen? In der Romantik im 19. Jahrhundert kam das auf, dass man aufbrach in die Berge, in die Wälder. Herr Grober.
Das Wandern ist des Müllers Lust.
Ja. Da kam genau auch dieses Lied dann auf.
Wilhelm Müller, ne, hat das geschrieben, ne? Also einer der großen Romantiker. Die Romantiker waren keine Spinner. Novalis war Bergbauexperte, ne? Eichendorfer Jurist. Und trotzdem ist in dieser Zeit eine Gegenkultur entstanden. Und zwar nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Auch in den USA sogar, ne? Eine Gegenkultur gegen die Allmacht der Maschine, die damals aufkam, der Industrie und des Geldes. Die blaue Blume, das große Symbol der deutschen Romantik, der Sehnsucht nach dem Unendlichen, ist auch ein Symbol für die Wiederverzauberung der Welt. Und das war eigentlich das Programm der Romantik. Und heute würden wir das nüchterner sagen, es ging um die Aufwertung der Natur, die drohte zu einem Ressourcenlager für die Industrie zu verkommen. Es ging um die Aufwertung des Volkes, und zwar der einfachen Menschen, der Bauern, sogar der Vagabunden auf den Landstraßen. Und das ist ein Erbe, was wir ohne weiteres heute revitalisieren könnten. Die Aufwertung der Natur, die Wiederentdeckung der Natur und auch die Wiederentdeckung von Formen des einfachen Lebens. Finde ich beides wichtige Aufgaben auch in die Zukunft hinein gesehen.
Ja, insofern war Romantik in der Tat keine Spinnerei, sondern ein Gegenprogramm zur wilhelminischen Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Wenn ich an die Wandervogelbewegung, an die Naturfreundebewegung denke, da war ja durchaus auch eine Menge Protest dahinter.
Ja. Und Wandern und Denken scheinen zusammen zu gehören, zumindest für einige Intellektuelle, die darüber immer wieder geschrieben haben, Goethe, Nietzsche, Heidegger. Das reicht sogar bis hin zur auch aktuellen Diskussion darüber, ob man überhaupt auf hohem Niveau denken kann, wenn man nicht läuft, also wenn man sich nicht bewegt. Steckt die Leistung unseres Kopfes letztlich in den Füßen?
Also es gibt die Aussage, es wäre besser, manches Meeting würde im Gelände stattfinden und nicht an dem runden Tisch. Und ich glaube, da ist was dran.
Ist auch meine Erfahrung jetzt auf dem langen Weg gewesen, dieses vor sich hinlaufen, ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen monoton, da passiert was im Kopf. Es geht gar nicht, da nicht zu denken. Mir persönlich ist es zum Beispiel, wo ich so gedacht habe, ich habe einen ganz anderen Blick auf mein Leben bekommen. Das ist vielleicht der richtige Punkt. Das heißt jetzt ja nicht, ich habe mein ganzes Leben danach komplett auf den Kopf gestellt. Aber aus der Distanz, aus der Bewegung, gar nicht bewusst. Ich habe gar nicht bewusst drüber nachgedacht, aber es sind einige Dinge klarer geworden. Das ist tatsächlich so. Da passiert was. Also das kommt auch im Gehirn was in Fluss.
Ja, ich glaube, es geht auch da Freiheit erleben und frei werden im Kopf auch für Neues.
Ja, mit den Füßen laufen und die Gedanken fangen ganz von alleine an zu kreisen. Also jetzt nicht, dass man grübelt und auch nicht, dass man das bewusst herbeiführt, Aber es passiert ganz einfach durch die Bewegung.
Es gibt in Norwegen einen Ausdruck, Friluftsleaf heißt das.
Ja.
Genau.
Also, im Deutschen gibt es so einen Werbeslogan, draußen zu Hause. Das ist eine Umschreibung vielleicht. Und jetzt kommt ein spannender Zusammenhang, den ich auch vor kurzem erst entdeckt habe. Die UNO macht seit einigen Jahren einen Glücksindex für ihre Mitgliedsländer. Also da geht es nicht mehr um das Bruttosozialprodukt, sondern um die Messung, wie auch immer. Ne? Ich kann das auch nicht ganz genau.
War kürzlich veröffentlicht.
Genau, und da sind die nordischen Länder aber ganz weit vorne.
Und ich glaube, das wäre jedenfalls meine These, dass dieser Nationalsport oder die nationale Leidenschaft in Norwegen für das Friluftsliv, das Leben draußen in freier Natur, vor allem das Wandern, ne, dass das wesentlich damit zusammenhängt, dass diese Leute einfach zufriedener sind, kreativer sind und auch sowas wie Wohlbefinden, Lebensqualität.
Oh, und vor allem sind sie glücklicher. Wanderer sind glücklich.
Ja. Gesünder auch, Frau Mooshammer, Sie sind zertifizierte Gesundheitswanderführerin. Auch das gehört zum neuen Wandern dazu, dass der Gesundheitsaspekt betont wird. Es gibt eine Reihe von Studien und mittlerweile ist es sogar so, dass einige Krankenkassen im Rahmen von Bonusprogrammen das Gesundheitswandern fördern.
Ja, genau. Also diese Studien, die gibt es ja schon ein bisschen länger, dass dieser gesundheitsförderliche Aspekt des Wanderns eben auch in Studien bewiesen worden ist. Und der Deutsche Wanderverband hat eben in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung 2007 das Projekt Let's Go, jeder Schritt hält fit, ins Leben gerufen, um das Wandern eben auch anzusiedeln, jetzt zum Beispiel eben in diesem Bonuspunkteprogramm der Krankenkassen und auch noch zu fördern. Weil letztendlich diese körperliche Inaktivität, die unser heutiges Leben immer mehr mit sich bringt, wir sitzen im Büro, in der Bahn, im Auto, wirklich zum Risikofaktor Nummer 1 in Deutschland letztendlich auch geworden ist. Und da möchte man gegensteuern, mit Recht.
Und da verändern sich gerade ja auch die Fragestellungen. Ne? Bisher lautete die Frage, wie heilen wir unsere Krankheiten? Und ich glaube, in Zukunft wird viel stärker im Vordergrund treten die Frage, wie stärken wir unsere Gesundheit? Wie vermeiden wir krank zu werden?
Herr Becker.
Wir durften vor 7, 8 Jahren für das Saarland den ersten deutschen Gesundheitskongress Wandern organisieren und ausrichten. War hochspannend, was die Experten an wissenschaftlichen Erkenntnissen hatten, gerade in der Krebstherapie, Bluthochdruck sowieso und in anderen Krankheitsbereichen. Und der Kernpunkt am Schluss der Tagung war, wie schaffen wir es, die Freude an der Bewegung zu wecken.
Ja.
Nicht die Verordnung nach Bewegung, sondern die Freude an Bewegung. Wenn das gelingt, dann sind wir genau an dem Punkt, Herr Grober, den Sie auch angesprochen haben.
Also wenn ich an mich denke, im Fitnessstudio wäre gar nichts für mich. Ja, also das ist nicht mein Part. Oder joggen gehen oder so. Ich habe es alles mal ausprobiert, aber ich merke, das ist nicht meine Motivation. Und was ist, nach einem halben Jahr bleibt's wieder. Und ich finde, das ist doch ein schönes Tool für alle die, die sagen, oh, ich bewege mich aber lieber draußen. Ich würde auch gern was für mich tun, aber ich möchte es halt gerne draußen machen. Ich finde, das ist toll.
Und der Effekt ist zum Beispiel, Wandern schützt das Herz, es reguliert den Blutfettspiegel, senkt den Blutdruck, kräftigt die Lunge, stärkt die Abwehrkräfte, regt den Stoffwechsel an. Es ist auch anregend für die Psyche, macht ein positiveres Lebensgefühl, das berichten Teilnehmer einer Studie übereinstimmt. Aber nochmal die Nachfrage, weil Wandern zum Teil so als Wundermittel, Wundermedikament auch schon beschrieben wird, kann es Krankheiten heilen oder vorbeugen, Frau Mooshammer?
Vorbeugen, auf jeden Fall heilen.
Lindern auf jeden Fall.
Lindern, ja, genau. Also ich habe zu Hause selber einen Arthrosefall. Es ist tatsächlich so, regelmäßig wandern, schön sanfte Bewegung, klasse. Also das ist deutlich besser geworden. Im Sessel sitzen hilft da nichts, ja. Aber rausgehen, jetzt nicht gerade joggen, wunderbar. Schöne leichte Wanderung, perfekt.
Aber uns fehlt bis heute, glaube ich, die Antwort auf die Frage, wie schaffen wir es, Bewegungsmuffel so zu motivieren, dass sie sagen, ich habe Spaß daran, ich möchte raus.
Ich versuche mal eine Antwort oder ein Stichwort. Schönheit ist auch ein Lebensmittel. Und das Naturschöne, die Landschaft, die schöne Landschaft, die Blickachsen, da ein Gespür wieder zu gewinnen, die Duftfelder, in denen man sich bewegt, wahrzunehmen.
Besser wie Reality-Brillen.
Die ja, auch besser als Naturfilme nonstop im Fernsehen zu gucken.
Auf der Couch.
Ja, auf der Couch, ja. Also die Schönheit wäre ein Mittel, um Menschen wieder hinauszulocken, ins Freie, ins Offene, in die Landschaft.
Um noch was Profanes zu sagen, die Situation kennen Sie wahrscheinlich doch alle drei, dass trotz Beschilderung man irgendwo steht und nicht mehr genau weiß, wohin. Was soll man tun, wenn man sich verlaufen hat?
Das ist ja die Frage, wo habe ich mich verlaufen? Wann habe ich den letzten Wegweiser oder die letzte Markierung gehabt? Am geschicktesten, wenn man sich gar nicht auskennt, ist der Weg rückwärts. Mhm. Das fällt uns natürlich schwer, zurückzugehen.
Das ist hart.
Das ist hart, aber es ist die sicherste Methode.
Oder man macht es ganz anders und schließt sich einfach vorher einer Wandergruppe an, die von einem Wanderführer geführt wird, und dann hat man das Problem nicht. Dann kann man ganz gemütlich mitlaufen.
Dann verläuft man sich nur dann, wenn sich auch der Wanderführer verlaufen hat.
Der Wanderführer verläuft sich doch nicht, Frau Striegel.
Wir machen eine kleine Schlussrunde noch. Von welchem Wandererlebnis erzählen Sie heute noch?
Das war eine Wanderung im Frühling, die Bergstraße entlang nach Heidelberg rein. Ich habe vor einem blühenden Kirschbaum gestanden und war absolut hingerissen von dieser Pracht. Es hat wenig später angefangen zu regnen und ein Feuersalamander lief mir über den Weg. Einer meiner Lieblingstiere und absolut eine Rarität. Ich bin nach Heidelberg gekommen, aus der Tiefe des Raumes, aus dem Wald, auf dem Fluss gesehen, die Kirchenglocken gehört und Heidelberg gesehen. Das sind Erlebnisse, die unvergesslich sind.
Man muss also gar nicht in die Ferne schweifen, um ergriffen zu werden durch eine Wanderung. Herr Becker, von welchem Wandererlebnis erzählen Sie heute noch?
Südtirol. Ich habe sehr oft Berghüttentouren geführt für kleinere Gruppen, so 10, 15 Personen. Und wir kommen auf dem Dolomitenhöhenweg 1 aus der Einsamkeit, aus dem Hochgebirge, wieder in ein erstes Wäldchen hinein. Ein schöner Bach plätscherte und auf einmal war dort ein Riesenlärm, weil ein halbes Dorf dort zusammen feierte. Und die haben uns eingeladen, da zu bleiben. Und wir haben dann miteinander gefeiert und haben diese Gastfreundschaft genossen und konnten uns nachher nur schweren Herzens ja von diesem halben italienischen Dorf wieder trennen, mitten im Wald und in den Bergen.
Man erlebt auch Überraschungen, wenn man wandert. Frau Mooshammer, von welchem Wandererlebnis erzählen Sie heute noch?
Ja, auch aus dem Ausland, wenn ich so drüber nachdenke, die Überschreitung eigentlich des höchsten Punktes auf dem E5. Das war bei mir das knapp 3000 Meter hohe Rettenbachjoch in den Ötztaler Alpen und es war schlechtes Wetter. Es hatte direkt vor, es war mitten im Juli und trotzdem war eine Kaltfront über uns hinweggekommen mit Schnee bis auf unter 1500 Meter. So, und ich sollte bei 3000 Meter halt drüber. Also war klar, es liegt Schnee. Ich war alleine. Ich kannte die Gegend vorher auch nicht. Manchmal hat man ja auch so, da war ich schon mal im Urlaub oder so. Nee, war fremd. Es war teilweise schon ein bisschen haarig und ich habe auch ein paar Mal meine Entscheidung, die Tour an dem Tag zu gehen, nochmal in Frage gestellt und dann wirklich da oben anzukommen und es geschafft zu haben. Und da oben zu stehen und zu denken, wow, ich habe es geschafft. Trotz Schnee, trotz widrigen Bedingungen, das war toll.
Das ist ein schöner Gedanke fürs Ende dieses SWR2-Forums. Sich laufend verändern. Die neue Wanderlust war unser Thema. Mit Maike Mooshammer, Fernwanderin und Gesundheitswanderführerin, mit Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut in Marburg und mit dem Journalisten Ulrich Grober. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen fürs Mitdiskutieren. Mein Name ist Sonja Striegel.